Anna, ich muss sagen, ich fahre ja bald in Urlaub.
Ja.
Das wird eine ganz schön, richtig geil, du.
Was hast du vor?
Ich will in die USA. Hm. Also ich fahre, meine Frau ist halb Amerikanerin und wir fahren in die USA. Wir besuchen Familie. Meine Tante wohnt auch da. So.
An der Westküste wohnt deine Tante, ne?
Irgendwo in ja, San Francisco? Aber ich bringe beides zusammen. Was? Also die einer Teil der Familie wohnt in Ohio, der andere an der Westküste. Und ich fahre in einem kranken Roadtrip die ganze Strecke. Ich fahre 10.000 Kilometer.
Durchs Nowhereland zum Teil.
Ja, ich fahr alles ab, aber ich liebe Autofahren, ich liebe Roadtrips.
Ja,
richtig. Und ich werde die nächsten Wochen on the road sein.
Geil, und dann so wirklich, wie man sich's vorstellt aus dem Film, weil du bist wahrscheinlich auf denselben Straßen unterwegs wie Jack Kerouac.
Genau. Hoffentlich wird nicht eingebrochen ins Auto oder so, da habe ich große Angst vor.
Ja, das ist doof.
Aber genau, einfach on the road.
Geil.
Ja.
Ja, cool.
Aber das Coole ist, für euch da draußen, für euch ändert sich nichts, denn wir haben ein Sommerprogramm.
Wir machen keine Sommerpause. Wir sind wahrscheinlich einer der wenigen Podcasts, die keine Sommerpause machen.
Dieser Zug hat einfach keine Bremsen an. Also es geht hier einfach
weiter.
Wir
sind geölt und haben Bock nach wie vor. In den nächsten Wochen machen wir aber das große Darwin gefällt das Ferienlager. So haben wir jetzt gedacht, nennen wir das einfach. Und das wird ein ganz buntes Programm, so wie man es aus dem Ferienlager kennt. Christian und ich wollen uns ein bisschen ans Lagerfeuer setzen und...
Ich werde Banjo üben und...
Ich mache ein bisschen Stockbrot und dann erzählen Christian und ich ein bisschen was über uns, weil uns wurden ja ein paar Fragen von euch auch geschickt, zum Beispiel, seit wann kennt ihr euch überhaupt und man merkt irgendwie, dass ihr eine Geschichte miteinander habt und diese interessante Geschichte werden wir unter anderem an diesem Lagerfeuer unter Stockbrot und Banjo-Musik auspacken, aber wir wollen auch euch reinbringen.
Genau, weil ihr habt uns im ganzen letzten Jahr super, super viele Stories geschickt, die wir mal in diesem Podcast besprechen sollten. Wir fragen euch ja jede Folge, hey, fällt euch noch eine Geschichte ein? Und meine Fresse, fallen euch viele Geschichten ein? Genau, und wir haben ein paar davon rausgepickt, um die uns gegenseitig zu erzählen. Und damit das Ganze nicht so theoretisch klingt, fangen wir heute einfach schon mal an mit einer ganz besonderen Folge, Darwin gefällt das. Denn heute erzählen Anna und ich jeweils eine Geschichte und wir beide müssen rausfinden, was die gemeinsam haben.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Der sagt, hier ist ein Glas.
Heute... Der Vorführeffekt. Normalerweise hat immer einer von uns eine Geschichte dabei, die der andere noch nicht kennt, aber heute hat jeder von uns eine Geschichte dabei.
Es ist mind fucking blowing. Das sind zwei kleine Geschichten, die dann zu einer großen werden, idealerweise. Alles, was wir wissen, ist, dass unsere Geschichten vielleicht irgendwie Parallelen haben, vielleicht irgendwie miteinander zu tun haben, vielleicht irgendwie denselben Ziel nachstreben oder irgendwie sowas. Das müssen wir rausfinden, was dann diese Gemeinsamkeit ist. Ich kenne nur meine Geschichte, du kennst nur deine Geschichte.
Genau, vielleicht haben sie sogar dieselben Protagonisten oder so.
Bin total,
ja.
So. Vielleicht ist es auch so Inception-mäßig, dass sie in einer Parallelwelt auf der Y-Achse...
Das ist nicht Inception, aber so. Okay.
Scheiße, ist zu lange her.
Aber dann würde ich sagen, fange ich doch einfach mal an.
Okay. Ich höre dir, ich lausche und mache mir vielleicht so ein paar Notizen in mein kleines Journalistenheftchen.
Sehr gut. Hast du es beim Yps-Heft oder so als Block gekriegt? Oder Mickey-Maus-Heft
mit Zaubertinte. Meine ganz geheimen Notizen.
Musst du gleich eine Zitrone ausschneiden.
Einen Kartoffelstempel drunter setzen. Anna Bühler, Journalistin.
Mein Presseausweis. Kannst du mir den auf der Arbeit laminieren, Mama?
Ja, genau.
Okay. Liebe Anna, ich will dir heute die Geschichte vom ersten Menschen erzählen, der geflogen ist. Wir haben ja schon in diesem Podcast mal über das Fliegen gesprochen. Wir haben schon von Shun gehört, dem chinesischen Kaiser.
Alle lieben Shun.
Alle lieben Shun. Und es gibt in der Menschheitsgeschichte immer wieder Berichte über Menschen, die angeblich geflogen sind. Also in Istanbul zum Beispiel im 16. Jahrhundert soll mal jemand mit so einem Gleiter ein paar hundert Meter geflogen sein. Kann niemand beweisen, aber ich rede hier von jemandem, von dem wir genau wissen, dass er geflogen ist. Von jemandem, von dem wir wissen, er ist vom Boden abgehoben und wieder gelandet. Und sein Name ist...
Ich weiß es.
Wie? Ja, sag.
Bei mir macht es schon Ding, 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 Ding.
Ja, dann sag halt.
Otto Lilienthal.
Nein.
Ah, okay.
Wir sprechen von Jean-François Pilatre de Rossier.
Aha. Oh la la.
Oh bonjour.
Oh bonjour, Monsieur Pitolier. Avez-vous un baguette pour moi?
Ja, aber das hier wäre nicht Darwin gefällt das, wenn der Mann nicht auch der erste Mensch wäre, der bei einem Flug angetreten ist, sondern auch der erste, der bei einem Flug ums Leben gekommen ist. Also er ist der erste Mensch, der jemals geflogen ist, aber auch der erste Mensch, der bei einem Flugunglück gestorben ist.
Ah, okay.
Ein Doppelrekord einfach.
Okay, das ist aber ein trauriger Doppelrekord, aber okay, cooler Typ.
Ja.
Weil ich dachte jetzt direkt an Franz Reichelt, kennen wir
ja?
alle. Auch ein Mann, der dachte oder der den Traum von Fliegen hatte und an seinem Traum ja tatsächlich gestorben ist.
Es gibt echt viele Parallelen und es gibt noch eine Parallele zu Franz Reichelt, aber dazu kommen wir gleich, der
okay.
Reihe nach.
Okidoki.
Rosé kommt aus Metz, das ist heute an der deutsch-französischen Grenze, so in der Nähe vom Saarland. Dort wird er 1754 geboren und er zeigt schon früh Interesse an Mathematik, Physik, Chemie. Mit 18 geht er dann nach Paris und dort soll er eigentlich eine Ausbildung machen zum Apotheker. Aber er bleibt irgendwie kleben. Er bleibt kleben an den Naturwissenschaften, er fängt nach dem Studium auch an Chemie und Physik zu unterrichten. Und um hier nochmal ein bisschen zeitlichen Kontext zu liefern, wir waren hier in diesem Podcast schon mal ein paar Mal im 18. Jahrhundert, aber man kann sich wirklich kaum vorstellen, welchen Sprung die Wissenschaft in diesem Jahrhundert gemacht hat. Anfang dieses Jahrhunderts hatten wir noch die Alchemisten und dann kommen aber Leute wie Lavoisier, also Chemiker, die sagen, hey, alles ist Chemie. Lavoisier ist zum Beispiel auch derjenige, der herausfindet, welche Rolle Sauerstoff beim Verbrennen spielt. Und das ist halt so eine unglaubliche, bahnbrechende Entdeckung, dass irgendwie Sauerstoff gebraucht wird, um Feuer zu machen. Und plötzlich geht es halt Schlag auf Schlag. Es gibt ganz viele Entdeckungen in der Chemie und unser kleiner Freund Jean-François Pilatre de Rossier, langer Name, der ist von Anfang an mit dabei. Der findet das alles mega geil. Der ist so ein richtiger Wissenschaftsfan.
Okay, einer von den coolen Jungs.
Einer von den richtig coolen Jungs. Er ist kein wirklicher Forscher, das ist er nicht. Aber er will immer in der Nähe von Forschern sein. Und er hat auch ein zweites Talent, das noch wichtig wird, denn er kann Adlige für Wissenschaft begeistern. Also ich glaube, heute hätte der vielleicht so einen YouTube-Kanal oder so. Und dann würde er damals wahrscheinlich so Sachen sagen wie, hey Leute, ihr glaubt nicht, was die Wissenschaft jetzt schon wieder rausgefunden hat. Es gibt da diesen Stoff, der heißt Sauerstoff. Übrigens, Sauerstoff wurde auch da erst entdeckt, dass es das gibt. Und der ist dran schuld, dass Dinge brennen und den atmen wir auch ein. Egal, Däumchen werden Träumchen. Tschüss, Tschüssikowski und so. So war der damals, der Rosier. Er verkehrt aber relativ schnell in den höchsten Kreisen und ab 1781 ist er in Paris und verkehrt dann, weil er eben auch den Bruder des Königs kennt, relativ schnell in höheren Kreisen und lernt dann auch den Rest des Königshauses kennen. Und das wird alles noch später super wichtig, weil wir müssen kurz vom Herrn Rosier weg. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter raus aus Paris. Wir gehen jetzt nach Lyon.
Okay.
Und dort sind zwei Menschen, von denen hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Und zwar zwei Menschen, die unseren Herrn Rosier so sehr inspirieren werden, dass sie ihn in den Tod treiben. Und zwar die Gebrüder Montgolfier.
Schon mal? Ja, natürlich habe ich von denen schon mal gehört.
Genau, die Montgolfiere, so der erste Heißluftballon der Welt. Und die beiden haben ihn erfunden. Joseph und Etienne, die sind beide rund 10 Jahre älter als der Rosier. Die sind Papierfabrikanten, aber eigentlich haben sie einen Traum und zwar, sie wollen fliegen. Also zumindest Joseph will fliegen und sie machen auch schon 1777 erste Experimente mit. Wart mal.
Fallschirm.
Ja! 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 Die beiden sind 140 Jahre, so ein bisschen wie Franz Reichelt, über den wir schon mal gesprochen haben, machen Fallschirmexperimente. Der Joseph Montgolfier springt doch mal vom Haus, von seinem eigenen Hausdach. Es läuft alles gut, aber dann sagt ihm seine Familie, ey,
spring vielleicht nicht vom Dach, das ist ein bisschen gefährlich. Und er so, okay, und hört auf.
Hä?
Ja, gut, oder?
That's it?
Ja, der hat auch lang gelebt. Deswegen ist der nicht normalerweise in Darwin gefällt das, dieser Herr Montgolfier, weil er schlaue Entscheidungen trifft. Und wenn da jemand vom Hausdach springt, mit einem selbstgebauten Fallschirm in 1777, und dann sagt jemand, das ist gefährlich, dann sagt er, nö, okay, sehe ich ein, das ist dumm. Macht er nicht. Aber den Traum vom Fliegen, den hat Montgolfier immer noch. Ein paar Jahre später sitzt er so am Feuer. Ist wahrscheinlich so ein kalter Winterabend. Ne? So richtig gemütlich. Das Feuer knistert. Er hat sich so eine Decke übergehangen und liest wahrscheinlich irgendein Buch über, keine Ahnung, Menschen, die vom Fliegen träumen oder was man so liest. Oder vielleicht liest er einen Quartalsbericht seiner Papierfabrik. Aber egal, er sitzt dann so und liest. Und dann schaut er an den Ofen. Und über dem Ofen hängt die Wäsche seiner Frau. Um genau zu sein, hängt die Unterhose seiner Frau. Die hängt da so ein bisschen kopfüber. Mhm. Und die warme Luft steigt nach oben. Und die warme Luft bläst die Unterhose seiner Frau so auf. Und dann denkt er sich so,
hot.
Mein. Okay, dann wandert erstmal die Hand unter die Decke.
Denkt sie, oh, die richtig schicker Schlüpper.
Okay, also damit fertig ist, denkt er sich, meine Fresse, das ist es, das ist die Erfindung. Er hat die Idee für den ersten Heißluftballon der Welt, weil er sieht, wie sich die Unterhose seiner Frau am Feuer aufbaut.
Irre, okay.
Ja, jetzt sind die beiden natürlich in der privilegierten Situation, und zwar, sie sind Papierfabrikanten.
Mhm.
Also bauen sie jetzt aus Papier eine riesige Unterhose. Einen Heißluftballon.
Ach so. Für die Frau von dem einen.
Genau.
Dann sollen sie sich darin sexy bewegen. Okay.
Und dann, also es dauert dann ein bisschen, aber am 4. Juni 1783 machen die beiden dann die erste Ballonfahrt der Welt. Also unten wird dann so ein Feuer gemacht. Und dann wird ein 250 Kilo schwerer Sack aus Leinen und Papier aufgeblasen. Und dann konnte sich dieser Heißluftballon 10 Minuten in der Luft halten. Also alles sehr, sehr auf Sparflamme. Das klingt jetzt wirklich nicht nach viel, aber die Leute damals, die sind halt ausgerastet. Also diese Neuigkeit, dass da jemand es geschafft hat, was hochsteigen zu lassen, so eine Erfindung gemacht hat, wie man vielleicht fliegen kann, das war eine riesige Entdeckung damals. Und der Traum vom Fliegen, der war plötzlich zum Greifen nah.
Mhm.
Und das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem auch Derosier auch wieder wichtig wird. Denn die beiden verrückten Papierfabrikanten aus Lyon, die machen das nicht in Lyon, sondern die machen das in Paris. Weil da ist nämlich alles. Und Derosier sagt, oh mein Gott, das ist das Geilste überhaupt, diese Erfindung. Und ich will da auf jeden Fall dabei sein. Und er bietet denen auch seine Hilfe an und schraubt dann über Monate auch an dieser Montgolfiere rum, weil das nächste Ziel ist auch irgendwie klar, da muss jetzt ein Mensch rein. So, wir müssen den Mensch zum Fliegen bringen. Und da bauen die halt erstmal so ein Körbchen unten dran und dann setzen die da Tiere rein und machen einen Versuch im September 1783. Dann setzen sie so ein Schaf, ein Huhn und eine Ente rein. Dann wurde der Ballon nach oben steigen lassen. Und dann sind die so ein bisschen durch die Luft geschippert und dann wurden die wieder runtergelassen. Und die hat alles funktioniert. Die Tiere haben überlebt. Alles super. Also wir sind praktisch ready für einen Menschenversuch mit diesem Heißluftballon.
Wenn also die Bremer Stadtmusikanten, wenn die heile wieder runtergekommen sind, dann können wir jetzt auch mal, okay.
Der Goldesel war auch noch dabei. Zack, alle dabei.
Alle sicher gelandet.
Ja, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie die Stimmung damals war. Also ich versuche das nur nochmal dir klar zu machen. Da wurde ein Fluggerät erfunden. Das konnten sich Menschen nicht träumen. Die Stimmung war wirklich elektrisch in Frankreich. Die Franzosen dachten, dass die jetzt einfach in der Zukunft leben. Ja? Heißluftballons, das ist so Hightech Science Fiction, so ganz abgefahrener Kram. Und die Montgolfier-Brüder haben nicht nur Derosier beeindruckt, sondern auch noch jemanden anderen. Und das ist der Teil der Geschichte, den die wenigsten kennen, nämlich, die waren nicht die einzigen, die mit Ballons experimentierten. Da war noch jemand, und zwar Physikprofessor Alexandre César Schaal, heißt er.
Mhm.
Hast du eigentlich bisher schon so einen Moment, wo du denkst, ah, okay,
hier führen die Geschichten zusammen.
Ja.
Ja, doch, schon sehr. Ich will nur nicht, also wenn ich jetzt sage, was, dann verrate ich schon viel, aber dieses Erfindungen und Mobilität, da gibt's
okay,
doch, da gibt's doch einen Zusammenhang und nee, das andere sage ich noch nicht, weil da möchte ich, dass du überrascht wirst.
Bin super gespannt, aber ich mache kurz weiter in der Geschichte.
Ja.
Also, da ist noch jemand, Physikprofessor Alexandre César Charles. Der experimentiert auch mit Ballons und ist kurz davor, einen Durchbruch zu haben, denn der macht Wasserstoffballons. Wasserstoff ist ein ganz neuer Stoff damals, so Sci-Fi-Kram. Es kommt nicht aus, heute hat man das irgendwie so in Gasflaschen drin, kennt jeder so ein bisschen, sondern damals musst du wirklich Schwefelsäure über Eisenspäne kippen, über Tage, und dann entsteht dadurch Wasserstoff, und so einen Ballon aufzublasen, dauert 4 Tage. 4 Tage dauert es, bis dieser Wasserstoffballon von dem Schal voll ist, aber dann läuft es, sag ich dir, dann läuft es. Der Pionierflug von diesem Schalballon ist 45 Minuten in der Luft und 24 Kilometer schafft es weit. Also der schafft es viel weiter, der ist viel effizienter, dieser Ballon. Und damals die Montgolfier-Brüder so, oh scheiße, jetzt könnte dieser Schal ja uns doch noch zuvorkommen und uns irgendwie den Schneid abkaufen. Oder irgendeine andere Redewendung, die ein bisschen altmodisch ist.
Altmodisch.
So andere Rede.
Altmodisch.
Scheiße. Ich war am Wochenende bei meinen Eltern,
ja,
und dann muss ich mich immer wieder retunen. So wieder auf Hochdeutsch resetten. genau. Also da gibt es jetzt praktisch diesen zweiten Ballon.
Mhm.
Und der ist viel leistungsfähiger. Aber die Montgolfier-Brüder haben einen großen Vorteil. Und zwar ihr Ballon ist viel leichter zu bauen und leichter voll zu machen. Und dementsprechend haben die auch einen kleinen Vorsprung. Aber trotzdem wird dieser Ballon von dem Schal später sehr, sehr wichtig. Deswegen muss ich das miterzählen.
Okay. Weil, okay, ja, ich hätte jetzt gedacht, dass es das vielleicht auch eine Parallele ist. Die würde sich aber als keine Parallele entpuppen. Aber, ach Gott, ist das spannend, Leute. Für mich, weil ich die andere Geschichte kenne, für euch, ihr denkt euch nur so, okay.
Nee, die Leute hängen gerade an meinen Lippen, weil
natürlich,
ich hier so ein Ballon renne.
Und die nerven, dass jetzt hier so eine Werbepause von der Bühlerin kommt, die hier nochmal ein paar Mullbinden verkauft. So wie in der ARD-Vorabend. Noch mal so ein paar Medikamente
das sagt,
gegen Blasenschwäche.
Das sagt so viel über dich aus, welche Werbung du hier gerade zitierst.
Okay. Stimmt. Ich guck einfach immer nur so ab 20 Uhr ARD und dann kommt dann halt was so gegen Blasenschwäche und was gegen, wenn du dir schon in die Hose machst.
Ja, genau, wenn man nachts mal raus
wenn
muss.
Man genau.
Wer wahrscheinlich auch nachts mal raus muss, ist Derosier. Keine Ahnung, Überleitung. Die Montgolfier-Brüder haben einen Vorsprung und sie haben gute Kontakte zum König, weil sie haben ja Derosier an ihrer Seite. Und wenn es um Prunk- und Vorzeigeprojekte geht, dann ist König Ludwig der 16., der später auf der Guillotine landet, natürlich ganz vorn mit
dabei. Der Motherfucker
des Jahrtausends.
Nicht
so krass wie sein Großvater, Ludwig der Sonnenkönig, aber schon sehr, sehr gut dabei. Und Marie Antoinette ist auch sehr, sehr gut dabei damals. Jetzt ist der König aber nicht so sicher, ob diese ganze Sache, ne, also hast du dieses große Ding, auf das sich alle freuen, wir schicken den ersten Menschen in so einen Heißluftballon, ist der König sich aber nicht so sicher, ob das jetzt nicht auch ein großer Reinfall werden könnte und seinem Prestige und seinem Image ein bisschen schaden könnte. Deswegen geht er halt zu den Montgolfiers und sagt so, ja, schöner Ballon, den ihr da baut, aber der ist schon gefährlich, oder? Und die Montgolfiers so, ja, klar. Und dann der König so, also ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn wir einfach Gefangene da reinsetzen?
Ich wusste es. Ich wollte gerade sagen, wen denkt er sich aus, den er nicht, den er verachtet, den er jetzt da reinsetzt? Ich hab's kommen sehen. Scheiße. Okay.
Ja, wir setzen einfach Gefangene da rein und dann fliegen die so ein bisschen über Paris. Und wenn sie wieder landen, dann sperren wir die wieder weg. Und wenn sie abstürzen,
egal.
Ja. Egal!
Egal.
Ja, okay. Und dann kommt der Rosier so von hinten in diese Unterhaltung und meint so, Moment. Also bitte euer Durchlaucht, also hier wird gar nichts schief gehen. Diese Menschen werden Geschichte schreiben, die da drin sitzen. Das ist eine wirkliche Ehre, die nur Leuten von hohem Stand zuteil werden sollte. Und ja, also ich hätte Bock.
Ach, wirklich?
Sagt
er bietet sich quasi an. Ja. Also der eine sagt, hey, wir nehmen hier Leute, die wahrscheinlich aus seiner Sicht nichts wert sind, also Gefangene, weil wenn die da runterfallen, ist allen egal. Und er sagt, nee, Moment mal,
ich mach das. Genau.
Oh.
Genau. Und so wird es dann auch gemacht. Und ich so, ja, okay, wenn du das machen willst, alles klar. Nimm halt hier noch diesen alten Marquis d'Arlande mit, so ein altgedienter General. Zack, rein mit dir in das Basskörbchen und
zack,
ab nach oben.
Ernie und Bert fliegen nach oben, ey. Tschö.
Und das, ja, also man hatte schon irgendwie eine Ahnung, wie dieser Flug aussehen könnte. Aber man wusste das auch nicht genau, weil bisher hat man diesen Ballon nie, der war immer an einem Seil festgemacht und man hat den nie mal einfach losgelassen und so.
Warte mal, die hatten den also unter Kontrolle.
Und genau, die hatten den bisher immer unter Kontrolle und dieses Mal ohne Kontrolle.
Mhm.
Aber dann ist der Tag des großen Testflugs. Es ist der 21. November 1783, 14 Uhr. Im Garten des Château de la Muette in Bois de Boulogne.
Das hast du dir aber, ist das so?
Ne, das heißt so.
Okay, das klingt irgendwie wie, klingt wie Kartoffelbrei mit Klößen.
Château de la Muette in Bois de Boulogne.
Okay.
Wird der erste Flug von Menschen in einem Ballon abgehalten. Die beiden steigen nach oben, die Seile werden losgelassen, machen mal so... Da ist also einfach so ein riesiger Holzklumpen, der einfach so brennt und Rauch nach oben steigen lässt. Sie kommen 9 Kilometer weit und landen schließlich in Butte-aux-Cailles am Pariser Stadtrand. Und
die landen, also kannst mir doch nicht erzählen, dass sie ja mit so einem Flatterballönchen irgendwie Paris losgeschickt werden, hochfliegen und dann einfach sanft wieder landen in einem Vorort von Paris.
Doch, genau so ist es passiert, doch. So ist es passiert.
Aha.
Ja, und deswegen erinnert auch heute noch jedes Französischbuch an diese Montgolfier-Brüder. Die hat jeder von uns in seinem Französisch Découverte 1, oder wie die hier heute heißen, drin. Le Frère de Montgolfier.
Ja, klar.
Ja, es war eine richtig große Entdeckung, eine richtig große Nummer. Und damals hat es wirklich internationale Wellen geschlagen, auch bis rüber in die USA, wo halt Benjamin Franklin so gesagt hat, hey, wenn jetzt diese Ballons kommen, dann müssen wir unsere ganze Verteidigungsstrategie umdenken.
Die Drohnen
genau.
Des kleinen Mannes.
Ja, ja. So. Oder des großen Franzosen.
Oder des großen Franzosen, ja, genau. Ja.
Aber dann gibt es einen zweiten Testflug, nur ein paar Monate später. Über den redet heute keiner mehr, weil es sollte der erste kommerzielle Testflug werden. Die haben dann so Adlige gebeten, hier zahl mal so ein paar Groschen, dann darfst du auch mitfahren.
Mhm.
Und dann haben sie diesen Ballon so richtig voll machen wollen mit 7 Leuten. Und diese Montgolfiere kam kaum von der Stelle, war nur 12 Minuten in der Luft und dann geht diesem Heißluftballon die Puste aus. Weil Heißluftballon-Technologie damals ist nicht, die war nicht effizient. Du hast es einfach nicht hingekriegt, dieses Ding so voll zu machen und so viel Auftrieb zu generieren, dass du halt 7 Leute damit rumschippern konntest. Und dann haben alle so gedacht, ah ja, okay. Das ist eine richtige Scheißidee, so ein heißes Ballon.
Ja, ja, ja,
und währenddessen hat halt dieser Charles mit seinem Wasserstoffballon einen Rekord nach dem anderen irgendwie geknackt und wurde immer effizienter. Und die Montgolfier-Brüder, die so berühmt geworden sind, haben nach diesem zweiten Versuch mehr oder weniger aufgehört und sind wieder zurück nach Lyon gegangen und haben einfach weiter Papier gemacht.
Ach krass, die haben da auch gar nicht weiter an dieser Erfindung. Und die sind bis heute die man mit diesem Heißluftballon. Nein.
Ja, ja. Und sie so, okay, mach mal wieder irgendwie
Next.
Bücher.
Ja,
so.
Krass, okay, interessant.
Ja. Und Derosier, weißt du, der einfach diese Entdeckung gesehen hat und war so fasziniert davon, ist von dem Ende der Montgolfiere so enttäuscht. Der hätte nämlich am liebsten weitergemacht. Der hätte gern noch mehr Rekorde aufgestellt. Der wäre gern noch weiter geflogen, noch höher, noch effizienter geflogen.
Mhm.
Und er hat eine fixe Idee gehabt damals zu diesem Zeitpunkt. Und zwar wollte er den Ärmelkanal mit einem Ballon überqueren. Und jetzt kommt der Moment, wo er eine eigene Idee fasst. Und das ist der Darwin gefällt das Moment in dieser Geschichte.
Das heißt der dumme Moment.
Mhm, weil er macht, mal schauen.
Okay.
Weil er macht nämlich jetzt eine eigene Erfindung. Er denkt sich so, okay. Also es gibt diese Montgolfiere, die hat einen Typ von Treibstoff, nämlich irgendwie Holz. Das kann man schnell auffüllen, diesen Ballon, der trägt mich aber nicht weit. Und dann haben wir diesen anderen Treibstoff, der ist super schwer aufzufüllen, aber der trägt mich sehr weit. Wenn ich diese beiden Treibstoffarten jetzt irgendwie kombinieren könnte, dann könnte daraus ja der ultimative Ultratreibstoff werden. Und der trägt mich rüber nach England.
Du musst mir nochmal sagen, die beiden Treibstoffe sind also Holz?
Holz, das verbrannt wird, und das andere ist Wasserstoff, also Gas.
Gas, okay. Mhm.
Genau. Und dann, mit dieser Idee, geht er in seine Garage, beziehungsweise in sein Museum, und fängt an zu bauen. Und zu bauen und zu bauen. Und während er mit diesen Gasen experimentiert, übrigens, Fun Fact, erfindet er die Gasmaske.
Ist
er
nein. Ja. Dem wird immer heute so schummrig, oder?
Ja, genau. Also er ist bis heute der Erfinder der Gasmaske.
Krass.
Beziehungsweise hat viel dazu beigetragen, die Gasmaske zu erfinden, aber das nur am Rande. Und anderthalb Jahre später, er ist wirklich anderthalb Jahre in seiner Garage, ist es dann soweit, er hat einen Kombiballon gebaut. Auf der einen Seite hat er Wasserstoff, auf der anderen Seite Heißluft.
Mhm.
Und jetzt haben wir den Tag der großen Überfahrt. Es ist der 15. Juni 1785 und Derosier ist von Paris nach Boulogne-sur-Mer gefahren. Das ist oben an der Straße von Dover, ganz oben. Und von da kannst du auch schon England sehen. Also einen klaren, schönen Tag kannst du rüberschauen auf die andere Seite, auf die Insel. Und dann fängt er an und bläst so langsam seinen Ballon auf. An der geringsten Breite hat der Ärmelkanal, also ich habe nachgeschaut, 34 Kilometer sind das. Und das kann man schon schaffen an einem guten Tag.
Ja.
Weil der andere Ballon hat auch 24 Kilometer. Aber wenn er das schaffen würde, dann wäre es nicht nur ein Rekord, sondern es wäre auch nochmal so eine Erinnerung, wie geil Ballontechnik ist.
Ja.
Jetzt ist er da praktisch und bläst so langsam den Ballon auf. Getestet hat er das Ganze allem Anschein nach nicht. Aber was soll auch schon passieren?
Oh Gott.
Und beim Start ist auch noch alles okay.
Mhm.
Und dann kommt aber allerdings relativ schnell ein sehr starker Wind. Der bläst den Ballon 5 Kilometer Land einwärts. Und Derosier kämpft dann damit, die Kontrolle wieder zu bekommen. Und jetzt kommt was, was ich dir noch nicht erzählt habe. Und zwar, Wasserstoff heißt damals in Frankreich nicht Wasserstoff. Der Stoff wurde erst ein paar Jahrzehnte vorher entdeckt und wurde nach dem Effekt benannt, den er hat. Und zwar heißt Wasserstoff zu dem Zeitpunkt auf Französisch Air Inflammable, brennbare Luft.
Oh, scheiße.
Der Treibstoff fängt Feuer und boom. Seele Schock, der Ballon explodiert und Derosier stirbt noch vor Ort.
Nein, so schnell auch direkt.
Ja, ja. Und König Ludwig widmet ihm noch am Ort des Crashes dann später einen Gedächtnis-Obelisken. Obelisken war damals halt so ein Ding, da hast alles mit Obelisken gemacht.
Ja, ist auch einfach.
Genau, ist auch einfach geil.
Ist einfach
hier, geil.
So, nimm den Stock da, steck in der Reine, sag mal, das ist für den.
Also alles an allem ist es eine sehr, sehr tragische Geschichte, aber das Ganze hat noch eine Pointe. Und zwar seine Erfindung, die gibt es bis heute noch. Und zwar heißen die Rosieren, die sind bis heute Teil der Ballonfahrt und anerkannt wegen ihrer hohen Effizienz. Weil Heißluftballons können nur mehrere Stunden in der Luft bleiben, reine Gasballons ein paar Tage, aber Rosieren mehrere Wochen. Und diese Dinger werden heute genutzt, um Weltumrundungen in Heißluftballons zu machen und Rekorde aufzustellen und so.
Und um Facebook an abgelegene Ecken der Welt zu bringen.
Genau. Ja. Ja, das Einzige, was man heute anders macht, ist Helium statt Wasserstoff, weil Helium brennt nicht. Jetzt bin ich aber gespannt, wie deine Geschichte damit zusammenhängt. Also wir haben ja keinen Hinweis bekommen, wie die zusammenhängen. Es wurde nur gesagt, die hängen irgendwie zusammen.
Genau. Also wie gesagt nochmal, Stichwort Erfinder, Stichwort sozusagen erster seines Fachs so ein bisschen oder Vordenker, würde ich mal sagen. Und Mobilität. Und eine andere Sache, die sage ich aber jetzt noch nicht, habe ich auch schon. Also er ist tatsächlich auch ein leidenschaftlicher Erfinder und er ist der Erfinder des Motorrads oder einer Vorform des Motorrads. Und zwar spreche ich von
Harley Davidson.
Hardy Davidson. Und meine Erfindung nenne ich Harley Davidson. Genau.
Ja.
Sylvester Roper heißt der gute Mann.
Auch ein geiler Name.
Ja, finde ich auch. Sylvester ist eh ein cooler Vorname. Roper, da kannst du auf jeden Fall mal ein Motorrad erfinden. Manche fragen sich jetzt vielleicht, warte mal, der Erfinder des Motorrads, war das nicht Gottlieb Wilhelm Daimler? Stimmt, allerdings eine andere Art von Motorrad, also eine andere Art von Motor. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt alle ein Tässchen Altöl und wir klären diese Geschichte jetzt mal. Also, Sylvester Roper, 1832 geboren in New Hampshire, Francistown. Das ist eine Industriegegend, also eine Gegend, in der technischer Fortschritt wichtig ist, in der es einen Umschwung und schon einen Aufbruch sehr früh gibt. Ist natürlich wahrscheinlich prägend, wenn man in so einer Umgebung aufwächst in Francistown, New Hampshire. Für Sylvester Roper ist es das auf jeden Fall, weil er ist schon als Kind sehr, sehr begeistert von Industrie, von Technik, von Erfindungen. Und er ist schon als Kind etwas, das wir, Christian, nie sein werden, nie waren. Das wahrscheinlich auch unsere Kinder und unsere Kindeskinder, auch wenn ich ihnen das Beste wünsche, zumindest von uns nicht mitkriegen. Er war ein Wunderkind. Er ist ein richtiger Überflieger. So, das waren wir nicht und sind es auch nicht, aber ist auch gut so. Mit 12 soll dieser Sylvester Roper schon an Dampfmaschinen rumgebaut haben. Also sehr früh schon in seiner Jugend ist er wahnsinnig begeistert und hat eben an Dampfmaschinen rumgebastelt. Kann mir vorstellen, dass er in der Klasse richtig beliebt war. Ey, kommst du mit Fußball spielen? Nein, ich arbeite heute an einer Dampfmaschine. Okay, Sylvester, ciao. Auf immer Wiedersehen.
Aber ich finde das schon sehr, sehr cool.
Ja, du bist also halt auch so ein bisschen der Sylvester.
Ja, aber wenn er so ein Kind ist, ist irgendwie die ganze Zeit so Technik-Shit. Also ja, ist schon geil.
Ja, es ist irgendwie auch geil, natürlich. Also Wunderkind ist ja nichts Schlechtes, absolut nicht. Mit 14 soll er dann einen Lokomotivantrieb tatsächlich schon gebaut haben. Also schon Wahnsinn, was der irgendwie so anscheinend in seinem Köpfchen schon, was da schon abgeht. Und was er dann auch umsetzt. Also der ist halt immer so ein Hobby-Tüftler und so ein kleiner Daniel-Düsentrieb aus Leidenschaft. In jungen Jahren arbeitet er dann auch in verschiedenen Städten, also in Industriestädten, als Maschinist. Irgendwann landet er dann in Boston, arbeitet da. Und er bastelt irgendwie weiterhin auch an seinen persönlichen Erfindungen. Also wahrscheinlich ist es so ein Typ, der geht von der Arbeit, kommt dann nach Hause und stellt sich erstmal in die Garage und schraubt wieder so ein bisschen. Anscheinend sollen unter anderem auch die Handnähmaschine soll er erfunden haben und ein paar Motorenarten. Also ich glaube, dieses Thema Mobilität, Geschwindigkeit auch, da kommen wir gleich noch zu, das hat ihn wahnsinnig fasziniert und das war schon für ihn so ein Antrieb auch. Leider kommt natürlich erstmal was dazwischen. Das hatten wir bei Leuten, die wir in diesem Podcast vorgestellt haben, auch schon häufiger.
Der Krieg.
Richtig. 1861 bis 65 ist erstmal Pause. Da ist Bürgerkrieg in den USA. Das heißt also, er kann nicht weiter an seinen Dampfmaschinen und an seinen Motoren rumschrauben, so wie er es wahrscheinlich gerne gemacht hätte. Stattdessen, jetzt kommt der unsympathische Teil, aber wahrscheinlich für seine Zeit auch normal, arbeitet er zu Zeiten des Bürgerkriegs in der Springfield Armory, also ein Stützpunkt für Waffenherstellung. Er experimentiert auch mit Waffen, also so ein paar Erfindungen am Gewehr sollen wohl von ihm kommen, zum Beispiel der Shotgun Choke. Also das ist, ich ehrlich gesagt kann es nicht. Christian Alter hat bestimmt eine Doku drüber gesehen.
Ich weiß nicht, was es ist. Was ist das?
Also die Würgebohrung nennt man. Das ist also ein Aufsatz für ein Gewehr oder für eine Waffe, dass das Schussverhalten vorne nach Wunsch verändert, also von Schrotflinten, wo man vorne das draufsetzt und dann kannst du den Schuss nach Belieben verändern. Oh. Ja, das sind so eher so...
Ne, wie so ein Instagram-Filter für eine Waffe.
Ja, tatsächlich. Ich habe eher so gedacht, so, das sind so Erfindungen, die willst du halt einfach nicht gemacht haben, oder? Nee. Also, wie heißt dieser Brody-Dingens? Der die 3D-Waffe, der 3D-Waffe für den 3D-Druck?
Ja, ja, ja.
So, du willst nicht der sein. Also außer du bist ein riesen Arschloch. Aber du willst nicht der sein, der irgendeine geile Erfindung für eine Waffe gemacht hat. Gut, wahrscheinlich war das damals anders. Verzeihen wir es dem Roper an der Stelle mal. Er macht aber trotzdem weiter mit seinen, wie ich finde, besseren und interessanteren Erfindungen. Er schraubt eben weiter dann doch auch am Dampfrad. Auch nach dem Bürgerkrieg dann geht er quasi seiner alten Mission nach und widmet sich wieder den Motoren und der Fortbewegung. Und geht wieder zurück zu seinem Dampfmotor, versucht ihn zu verbessern. 1867, jetzt wird es ein bisschen knifflig, weil manche Quellen sagen 1867, andere Quellen sagen 1869, baut er das erste Dampfrad. Warum spiele ich jetzt hier mit den Zahlen rum? Du kannst es ahnen, hier geht es wieder darum, der Erste zu sein. Ne?
Weil Daimler war wahrscheinlich 1868 oder so ein Kram.
Nee, Daimler hat nichts mit Dampfrad gemacht, der war ja am Ottomotor dran.
Was ist ein Dampfrad genau?
Ein Dampfrad ist, also der Antrieb eines Dampfrads. Ich kann ja mal erzählen, wie dieses erste Dampfrad, was hier... was
es klingt irgendwie so, wie so eine Redewendung aus dem Rheinland oder so. Oh du, ich hab so ein Dampfrad. Wenn ich daran denke, hab ich so ein Dampfrad.
Nee, ich hätte jetzt eher gedacht, ich hätte gerne eine Portion Himmel und Erd und dazu eine Dampfrad. Also das ist so ein Drink. So Himmel und Erde, so Kartoffeln mit, ne? Und ein lecker Dampfretsche. Stellst mir noch ein kleines Dampfretsche dazu, ne?
So ist es eher.
Ja.
Das ist so irgend so ein ekelhafter Schnaps, der so richtig reinknattert.
Ja.
Ich erzähle dir also dann kurz, wie dieses Dampfrad funktioniert. Du wolltest es ja gerade wissen.
Ja.
Diese Dampfradmaschine, das ist ein Fahrrad, erstmal so, ungefähr wie man sich halt ein Fahrrad vorstellt. Allerdings aus einem Holzrahmen, der stahlverstärkt ist. Zwischen diesen Rädern ist so ein Kessel mit Holzkohlebefeuerung. Also es ist tatsächlich wie so ein kleiner Ofen.
Geil.
Und an diesem Ofen dran ist dann quasi so ein Antrieb mit einer Schubstange, die auf die Hinterachse geht. Also dieser Ofen in der Mitte erzeugt Energie, die geht dann auf diese Schubstange, die treibt die Hinterachse an und so fährt quasi das Fahrrad automatisch. Also eine Art Motor, aber halt Holzkohlebefeuerungsdings.
Das sind wahrscheinlich auch so Rentner in Funktionskleidung haben das gekauft, um damit...
Die Frau das Rote und der Mann das Blaue.
Genau. Und
dann sind die so... Ja, sind die so
ja also haben die so Touren gemacht.
Sind durch Posten gefahren. Ich habe vorher so ein bisschen darauf angespielt, warum ich mit diesen Jahreszahlen so rumtue. Also 1867 will er es erfunden haben. Manche Quellen sagen ja, eben 1869. Das Problem ist, parallel ist ein Franzose an derselben Entwicklung dran, nämlich Pierre Michaud und auch Louis-Guillaume Perrault. Und die sollen 1868 soweit sein. Das heißt also, wer jetzt am Ende das erste Dampfrad erfunden hat, ist nicht so ganz klar. Wahrscheinlich war es nicht Sylvester Roper. Ist aber egal, er hat einen anderen Rekord gebrochen, dazu kommen wir später. Das Problem an seinem Dampf...
Was war das denn?
Ich habe so ein komisches Geräusch gemacht, weil sein Rekord ist... ich habe dir jetzt erzählt, als wäre es richtig cool, aber es ist eigentlich ein bisschen traurig.
Okay.
Ja, er hat einen traurigen Rekord gebrochen. Das Problem an Sylvester Ropers Dampfrad sind die Räder. Also die Räder sind ein Problem, weil... Ich habe schon erzählt, der Rahmen ist aus Holz mit Stahl verstärkt. Die Räder halt auch. Das sind halt so Holzräder. Und dann musst du dir vorstellen, wie du da so durch, also die Städte damals, wenn du Glück hattest, war da so ein bisschen Pflasterstein, aber ansonsten viel Spaß. Hier, Werner und Erna in Blau und Rot, die sind nicht so weit gekommen damit, wenn die da mit ihren Holzrädern irgendwie rumgetandemt sind. Deswegen hört er auch erstmal wieder auf. Also Sylvester Roper sagt so, ja scheiße, das mit den Reifen, das float nicht so richtig. Das mit dem Motor macht schon Spaß, aber also wirklich fahren kannst du auf dem Teil halt nicht, solange diese Reifen aus Holz sind. Er hatte auch erstmal keine Idee, wie er das verbessern kann. Er hat seine Erfindung also so ein bisschen ad acta gelegt, hat so ein bisschen eingefroren, hat sich mit anderen Dingen beschäftigt. Aber ein bisschen mehr als 20 Jahre später nimmt er dann doch wieder die Idee auf, an seinem Dampfrad zu schrauben. Auslöser ist Albert August Pope und das ist der Erfinder der Dunlop-Reifen.
Geil.
1894 erfindet Albert August Pope, also Gummireifen, wenn man so will.
Aber auch da ist ja eigentlich eine... Ich muss gerade eben dran denken, dass die anderen beiden Erfinder auch Franzosen waren vom Dampfrad.
Ja.
Ich glaube, zur ähnlichen Zeit ist wahrscheinlich in Frankreich die Michelin-Brüder erfinden noch den Fahrradreifen.
Ah.
Also es gibt ja Dunlop und dann Michelin in Frankreich.
Ja, stimmt.
Und auch wieder so eine Parallelbewegung.
Stimmt. Ja, das war wahrscheinlich immer ein ständiges Battle, ne?
Ja.
Zurück zu Roper. Der trifft nicht das erste Michelin-Männchen und denkt sich, okay, ich habe alles gesehen, ich kann das ins Grab. Sondern er trifft den Erfinder der Dunlop-Reifen. Heißt also jemanden, der eines seiner größten Probleme löst. Der Albert August Pope ist auch noch einer der größten Fahrradhersteller der USA, also wird es, dank seiner Erfinder, dank der Gummireifen. Und dank ihm kann Sylvester Roper seine Erfindung nun also verfeinern. Und nach 20 Jahren an diesem Dampfrad, was er damals erfunden hat, jetzt weiter tüfteln. Zwischen 1894, wo er das erste Mal auf den Dunlop-Erfinder trifft, bis 1896, also innerhalb von 2 Jahren, entsteht also eine verbesserte Version seines Dampfrades. Das ist dann also ein Fahrgestell von diesem Pope Manufacturing Company, also dem Dunlop-Hersteller, der ja eben eine große Fahrradfirma hat. Das heißt, das Fahrradgestell ist dann von ihm, das ist auch ein bisschen besser. Und jetzt kann ich dir hier mal einfach so ein paar Daten raushauen. Wir können auch gerne einfach mal so ein Memory hier spielen. Nee, wie heißt das? So ein Quartett. So ein Quartett. Also hupp,
4 Zoll, Bohrung, ein Dreiviertel Zoll, Hubraum, 9,6 Kubikzoll, Leistung 3 PS, nicht schlecht, Höchstgeschwindigkeit 48 km/h. Das ist also das neue, verbesserte Dampfrad, das Sylvester Roper jetzt rausbringen konnte, dass er also quasi als 2.0-Version jetzt an die Menschheit bringen kann. Ich würde sagen, jetzt bringen wir das Kätzchen mal auf die Straße.
Lass mal schnurren.
Jetzt lass es mal schnurren. Ja,
sag
genau.
Mal, wie viel PS der unter der Haube hat.
Soll ich dir eine kleine Anekdote erzählen von aus meinem Dampfrad?
Ja.
Ein Dampfrad, der liegt von mir.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ich hatte mal so ein ganz hässliches Leihrad. Ich muss dazu sagen, das hat mein Vater gehört. Der hat das irgendwo hergehabt. Das war ein ganz hässliches Fahrrad, aber sehr, sehr modern. Weiß, also riesengroß, mit ganz dicken Rohren. Und so, also so sehr, sah so ultramodern aus. So ein Chopper-Fahrrad. Und das hatten wir irgendwie, also damit musste ich einmal durch die Stadt fahren. Ich stehe also an der Ampel mit diesem Fahrrad, was eh ultra peinlich war, weil dieses Fahrrad einfach auffällig hässlich war, aber sehr modern. Und stehe an der Ampel, neben mir hält ein anderer Fahrradfahrer, guckt mich an, guckt auf mein Fahrrad, sagt, cooler Hobel. Und fährt weiter. Dieses Fahrrad nie wieder angerührt.
Das ist so erniedrigt.
Also so wirklich so. So einfach gecancelt. Mit einem Spruch einfach, okay, dieses Bike ist gecancelt. Cooler Hobel. So, okay, not. Also, zurück zu Sylvester Ropers Hobel. Er bringt das Kätzchen jetzt auf die Straße. Wir kommen zu dem großen Event, also dem Vorführmoment, wo Sylvester diese Erfindung, an der er jahrelang ja getüftelt hat, endlich beweisen will, die er unter Beweis stellen will, wo er zeigen will, so schnell ist das, so viel huppert das, ja, und hier abgeht das Kätzchen. Es ist der 1.6.1896. Roper ist in Cambridge, Massachusetts, auf einer Fahrradrennstrecke, weil er ist überzeugt, dass sein Ding hier alle abzieht, die hier auf dieser Fahrradrennstrecke sonst unterwegs sind. Da sind tatsächlich ein paar Radrennfahrer unterwegs. Und er sagt zu denen, hallo, guck mal, ich habe hier so ein Dampfrad, hier mit Dunlop-Reifen und 9,6 Kubikzoll, ziehst dir rein. Wollen wir eigentlich ein kleines Wettrennen machen? Das ist also seine Idee. Er fordert diese Sportler, die auf dieser Fahrradrennstrecke gerade trainieren oder Rennen fahren, heraus und sagt, ich glaube, ich bin schneller. Tatsächlich zieht er die alle übelst ab. Er überrundet sogar ein paar Radrennfahrer mehrfach. Er braucht 2 Minuten, 1,3 Sekunden für eine Meile. Also er ist schneller als die eigentliche Höchstgeschwindigkeit seines Fahrrads. Eigentlich soll das Fahrrad 48 km/h fahren. Er bringt das mit diesem Dampfrad aber auf 64
km/h
Spitzengeschwindigkeit. Cooler Hobel.
Richtig geil.
Ja, aber musst dir mal vorstellen, ne? Also das ist ja im Grunde ein Fahrrad. Mit Dampfantrieb. Aber 64 km/h auf so ein Teil, da wird dir schon mal...
Ja.
Wird dir anders, glaube ich. Also,
das ist mehr als ein Moped.
Noch.
Also deutlich mehr als ein Moped, ja.
Also da wird mir heute noch wirklich gruselig werden. genau.
Hoffentlich hat er eine Bremse dran gebaut.
Ja, wäre aber auch egal gewesen.
Okay.
Denn jetzt kommen wir zu einem traurigen Rekord. Bei der letzten Runde, wo er wirklich nochmal seinen Rundenrekord übertrumpfen will, macht's einfach schnapp und Sylvester Roper klappt zusammen. Er fällt vom Rad, bewegt sich nicht mehr und ist tot. Sylvester Roper hatte also auf seine eigene Erfindung einen Herzstillstand.
Nein!
Sein Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen Spekulation, woran lag's, ja? Also der Mann war 73 Jahre alt. Vielleicht ist es nicht ganz unüblich. Vielleicht war das alles doch ein bisschen zu aufregend. Vielleicht liegt es aber auch einfach an dieser fucking hohen Geschwindigkeit.
Okay, das ist schon tragisch, aber eines, also ich muss leider sagen, ich habe jetzt eine neue Fantasie,
ja,
wie ich aus diesem Leben scheiden will.
Okay, ich bin gespannt.
Ich will, wenn ich 73 Jahre alt bin,
ja,
mit einem Dampffahrrad auf eine Fahrradstrecke gehen und sagen, hey ihr kleinen Boys,
ja, genau,
habt ihr Bock auf ein Rennen? Und dann überrunde ich die 5-mal. Und in dem Zeitpunkt, wo ich weiß, oh mein Gott, ich bin der geilste Gockel auf dem ganzen Acker hier, dann soll mein Herz aufgeben und ich bin sofort tot.
So habe ich das noch nie gesehen, das stimmt aber.
Das ist doch super.
Das stimmt, der ist sehr glücklich gestorben.
Ja.
Ja, jetzt geht es mir mit der Geschichte auch schon viel besser. Also ist es tatsächlich der Rekord, oder um es jetzt mal dieses, was er tatsächlich jetzt als erster Mensch auf der Erde geschafft hat, dieser Sylvester Roper ist, es ist einer der ersten belegten tödlichen Motorradunfälle der Geschichte. Wahrscheinlich sogar der erste.
Oh Mann, ey.
Ja, ja. Ja. Aber du hast total recht, weil jetzt geht es mir ein bisschen besser damit, weil der war tatsächlich wahrscheinlich auf dem Zenit seines Geilseintums.
Ja.
Ich habe auch noch einen zweiten Trost für Sylvester Roper, wenn er jetzt auch nicht, ich habe ja schon erzählt, dass mit dem Bar jetzt der Erfinder des Dampfrads oder nicht, ist das Dampfrad jetzt das erste Motorrad oder nicht, also erwähnt man zuerst Daimler oder erwähnt man zuerst ihn oder zuerst den Franzosen, der dieses andere Dampfrad gemacht hat, meine Fresse, ist doch scheißegal alles. Er hat was viel Wichtigeres geschafft, er ist in die Liste der laut Wikipedia zumindest 24 Menschen gekommen, die an ihren eigenen Erfindungen umgekommen sind. Wir kennen einen davon schon.
Ja.
Franz Reichelt, heute viel zitiert.
Und Jean-François Derosier.
Jean-François Derosier, Otto Lilienthal, deswegen habe ich den vorher auch erwähnt, Luftfahrtpionier, First Flying Man, also mit dem Gleitschirm, stürzt mit seiner eigenen Erfindung mit dem Gleitschirm ab. Auch interessant, Marie Curie ist auch an ihrer eigenen Erfindung gestorben. Und auch Fred Duesenberg, den habe ich nur reingenommen, weil ich den Nachnamen wahnsinnig lustig finde. Duesenberg. Und lustigerweise war Fred Duesenberg auch noch Designer von Rennautos. Und er ist mal im Autounfall gestorben. Duesenberg, Christian, come on. Also einmal richtig laut lachen jetzt. Aber.
Schon okay. Also
ehrlich, du heißt doch nicht Duesenberg und sagst dann, was mache ich damit? Ja, ich erfinde jetzt mal Rennautos.
Ist schon okay.
So, was hast du denn, was ist denn jetzt dein Fazit unserer beiden Geschichten? Was haben die gemeinsam? Dieses Rätsel müssen wir noch kurz lösen. Wir müssen uns noch was Schlaues einfallen lassen, Christian. Das ist ja also unsere Spezialität.
Also du hast doch gerade schon gesagt, es sind beides Menschen, die an ihren eigenen Erfindungen gestorben sind. Der eine tragisch, weil die Erfindung explodiert ist, meiner. Und deiner eher...
Peak Happiness.
Und Peak Happiness gestorben, weil seine Erfindung so geil war.
Stimmt. Ja, und sie haben beide irgendwie so den Rausch der Geschwindigkeit auf jeden Fall nochmal erlebt. Also, das heißt Geschwindigkeit, aber den Rausch der Höhe und den Rausch der Geschwindigkeit vielleicht.
Ja, also ein höher, schneller, weiter haben beide von uns. Sie sind beides Menschen, sie haben sich nicht mit dem normalen Leben zufrieden gegeben. Das finde ich auch irgendwie sympathisch.
Das stimmt.
Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Herstellungsleitung Schalker Tätig, produziert von Elisabeth Fee.